In 9 deutschen Bundesländern ist der kommende Freitag ein Feiertag, der Reformationstag. Traditionell wird an diesem Tag in Wittenberg, der Wiege der Reformation, nicht nur gefeiert, sondern auch demonstriert. Ursprünglich gegen die Corona-Politik. In diesem Jahr jedoch finden Proteste in ganz Deutschland statt und auch in anderen europäischen Städten, etwa in Wien. Darüber spreche ich jetzt mit dem Organisator der Bewegung, Karl Humitsch. Ich begrüße Sie, Herr Humitsch. Herr Humitsch, wo genau werden die Demonstrationen am Freitag stattfinden und was ist diesmal das zentrale Anliegen?
Ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Es gibt sehr viele Leute, an die ich hier noch einen Dank aussprechen möchte, die vielen hundert Organisatoren, die ihre Arbeit hier leisten für die Menschen. Und wir erwarten natürlich viel Zuspruch. Die Orte, in denen das stattfindet, das sind 3 Orte im Westen Deutschlands, 3 im Osten und 3 Länder. Das heißt, wir ziehen uns hier zusammen, um auch deutlich zu machen, dass es hier keine Einzelfälle gibt, wo Leute vielleicht mal unzufrieden sind, sondern das erstreckt sich über das ganze Land. Und die Städte sind München, Frankfurt und Kiel in Westdeutschland und Wittenberg und Neubrandenburg und Dresden im Osten. Und dann haben wir noch die Länder England, Österreich und Dänemark, die mit dabei sind.
In den vergangenen Jahren gab es immer eine zentrale Kundgebung in Wittenberg. Jetzt setzen Sie auf dezentrale Proteste. Ist das ein Zeichen von Schwäche der Bewegung, weil es schwerer geworden ist, die Menschen an einem Ort zu versammeln?
Naja, es haben ja alle gemerkt, dass die Demo-Bewegung nicht mehr so aktiv ist. Das hat viele Gründe. Unter anderem auch die Kosten. Es sind ja Hunderttausende über die Jahre immer wieder zu den Demos gefahren. Denen geht das Geld aus, natürlich einmal durch die viele Fahrerei. Zum anderen die Regierung und die Maßnahmen haben sich nicht geändert. Wir sind mit denselben Gesichter wieder nur in anderer Form zusammengestellt. Da ist natürlich die Enttäuschung sehr groß. Man hätte ja erwartet, von auch durch die Demos politisch zu erreichen. Da sind viele jetzt enttäuscht und sitzen dann zu Hause. Das heißt also, wir müssen mit neuer Energie, neuen Vorschlägen auf die Leute zugehen, damit sie wieder Mut fassen, weil die Dinge werden schlimmer. Und wir erwarten auch nicht wie damals nur mit der Impfkampagne zum Beispiel, dass die Leute in Angst versetzt werden und dann sich in den Demos treffen, sondern dasselbe geht ja in anderer Form wieder weiter. Wir haben die WHO-Maßnahmen mit den diktatorischen Verhaltensweisen, die in die Politik einfließen und andere Dinge, die auf die Menschen zukommen. Sie wissen das. Und an dieser Stelle auch ein Dank an die Wissenschaftler, die natürlich sehr viele Informationen auch herausgeben, die selbst intensiv in den verschiedenen Gremien arbeiten, auf diesem Niveau der Wissenschaft. Aber man darf die Wissenschaftler natürlich nicht allein lassen, bei den Gremien, sondern sie brauchen die massive Unterstützung von der Straße. Das wird einfach erwartet, denn für diese Menschen wird das getan.
Aber dennoch, die Protestbewegung war schon einmal stärker sichtbar. Ob bei den Corona-Demonstrationen oder den Bauernprotesten. Damals kamen Zehntausende. Heute, trotz Kriegsgefahr und wachsender Unzufriedenheit, scheint die Mobilisierung nachzulassen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, wir haben natürlich mobilisiert in verschiedenen Städten. Das sind aber immer verstreute Aktionen gewesen. Deswegen fallen sie nicht besonders auf. Aber natürlich ist es meines Erachtens, wir haben es ja auch gesehen, kein großes Problem. Wir haben also ausgerufen zu einer friedlichen Bewegung. Das ist ja die Möglichkeit, in den Demos eben auch friedlich den Protest darzustellen. Und wir sind auf sehr viel positive Resonanz gestoßen, und zwar sofort. Unser Ziel waren eben diese 6 Städte so verteilt, dass man sollte nicht über 200 Kilometer auseinanderliegen, um die Fahrzeiten und die Fahrtmöglichkeiten zu schaffen. Dieser Zuspruch war enorm und wir erwarten also in der Tat sehr viele Menschen zu diesen Demos. Zumal auch das soweit ist, sie spüren es ja, die Menschen spüren es alle. Und wir gehen ja auf eine Zeit zu, wie es in den Lockdowns ja schon gewesen ist. Die Maßnahmen sind bereits vorbereitet, Digital ID und solche Themen. Es wird kommt sehr viel Nervosität auf. Die Menschen sind nicht so zufrieden, wie es zu scheint, wenn sie nicht auf die Straße gehen. Es herrscht eine sehr, sehr große Unsicherheit und auch wieder Angst in der Bevölkerung. Und auch zum Teil sehr, sehr großer Ärger, weil die Menschen natürlich auch unmittelbar betroffen sind und das schon jetzt. Natürlich nicht alle.
Der Reformationstag ist ja ein protestantischer Feiertag. Nun breitet sich die Bewegung auch in katholische Regionen aus und sogar über die Grenzen Deutschlands hinweg. Spiegelt sich diese Ausweitung auch in den Themen und in den Beteiligten wider?
Das ist ja keine religiöse Veranstaltung. Die Mission war ja durch Martin Luther in die Wege geleitet worden. Und da gab es ja auch den Ablasshandel und sonst gibt es das Fegefeuer als Strafe. Wir haben ja ähnliche Situationen, kann man ja fast ähnlich sehen. Deswegen heißt es ja Reformation 2.0, wo auch Strafen verhängt werden und man kann sich dann frei impfen oder frei kaufen, indem man die hohen Gebühren bezahlt. Dann werden auf der einen Seite enorme Gelder eingenommen. Früher die katholische Kirche ist ja auch dadurch reich geworden, unter anderem. Und hier sind ja Milliarden geflossen, zwar unsere Steuergelder in die Taschen anderer. Und das ist natürlich auch den Menschen ein Dorn im Auge. Sie wollen nicht diese Zahlungen leisten für Dinge, die ja auch hier künstlich hochgeschraubt wurden. Wie zum Beispiel kann man ja hier in dem Falle sagen, die Klimareligion, so wird das ja erhoben. Und dann gibt es die Strafen, wenn man eben das, wenn man nicht gefügig ist. Nur, dass hier nicht einfach nur was bezahlt wird, sondern es wird ja auch lahmgelegt. Die Kühe sollen abgeschafft werden mit der Kuhfortscheuer in Dänemark zum Beispiel, die Dänen sind ja auch dabei und ähnliche Dinge. Diese Belastungen sind natürlich enorm und da ist noch viel in der Pipeline, wenn wir überlegen, Hamburg die CO2 auf Null zu fahren, also sehr utopisch mit Lösungen, die es noch gar nicht gibt, aber sollen sie machen.
Wenn wir auf die unterschiedlichen Krisen blicken, Krieg, Inflation, Überwachung, Migration, sehen Sie eine gemeinsame Ursache hinter all dem, eine zentrale Bedrohung oder sind es viele einzelne Entwicklungen, die sich gegenseitig verstärken?
Naja, es gibt eigentlich, man muss aufpassen. Man darf nicht in jeden Knochen beißen, den sie uns hinschmeißen. Natürlich müssen wir uns konzentrieren, das tun die Wissenschaftler auch, aber es sind natürlich viele Themen, die die Menschen letztendlich dann doch auch berühren. Wir haben natürlich die Kriegsgefahr. Es ist ja die Verpflichtung der Politiker, auch gesetzlich, sich für den Frieden einzusetzen und nicht eine kriegsähnliche Situation zu schaffen, indem man auch schon die Ausdrücke verwendet, kriegstüchtig und so weiter. Das ist ja eine Eskalation, die darauf hinführt, Angst zu machen natürlich. Also wir fordern einen von den Politikern, dass sie sich für den Frieden einsetzen. Die Deutschen haben das bisher meines Erachtens nicht getan. Die Amerikaner haben das in die Wege geleitet. Das fordern wir ein, die Pflicht der, wie gesagt, der Politiker für Frieden, sich für Frieden einzusetzen, wenn sie überhaupt sich da einmischen. Dann die wirtschaftliche Lage, die durch die Maßnahmen in eine Talfahrt führen. Das ist ja schon der Fall. Wir haben lange darauf hinweisen, dass das so kommen wird. Jetzt ist es soweit und es sind immer mehr Menschen, die betroffen sind und betroffen sein werden. Und wenn das Geld ausgeht, dann kommt es zu weiteren Maßnahmen mit Sicherheit, noch mehr Geld einzutreiben. Die Kassen werden ja immer wieder durch neue Belastungen wieder aufgefüllt, aber es geht zulasten der Bevölkerung, die dann auch die Inflation natürlich jetzt kräftig zu spüren kriegt. Das wird auch immer hier vorgegaukelt. Das werden künftige Generationen dann erst zu zahlen haben. Natürlich werden sie das zu zahlen haben. Die sind ja langsam Gott sei Dank aufgewacht. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass die Menschen heute ja schon massiv davon betroffen sind. Und die Regierung macht immer so weiter. Und es sind immer mehr Menschen, die noch nicht mehr sich das Essen leisten können. Es ist traurig, wenn man sieht, dass solche Rentner in Müllkörben wühlen. Da wird mir richtig schlecht. Und das höre ich immer wieder, das darf gar nicht sein in einem der reichsten Länder der Welt.
Sie haben England angesprochen, wo der Protest gegen die digitale ID an Fahrt gewinnt. Dort gibt es auch andere Bewegungen, etwa jene um Tommy Robinson. Ist Großbritannien in gewisser Weise ein Vorbild für Europa?
Das freut mich, das haben Sie genau richtig gesehen und beobachtet. Es ist so, dass, nehmen wir mal England als Beispiel, wir nehmen nicht Frankreich als Beispiel. Wir wollen friedlich demonstrieren. Die demokratische Grundordnung ist für uns maßgebend. Die Demos sind ja alle angemeldet, genehmigt mit der Polizei in jeder Stadt genau abgesprochen und organisiert. Sie werden auch die Demos beschützen. Es soll also niemand Angst haben, auf eine Demo zu gehen, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Um auf England zurückzukommen, die Kultur, wie Sie sagten, ist eine, die Demokultur ist eine völlig andere. Nehmen wir mal die Bauern zum Beispiel, die sind hier nicht organisiert, sie haben ihren Präsidenten und man richtet sich nach dem, was er sagt und glaubt dann, man gut, tut man Gutes oder zumindest, wie es immer in die Welt gesetzt wird, man tut nichts Schlechtes, wenn man sich dem fügt und dann geht es eben den Berg ab mit den Bauern und dann haben sie die Konsequenzen zu tragen über die Steuern für alle möglichen Abgaben und so weiter. Sie haben das zu tragen und die Bevölkerung letztendlich auch. Und genau dann, die schließen sich zusammen schon lange. Die sind über mindestens 2 Jahre schon im Zusammenschluss über verschiedene WhatsApp-Gruppen und so weiter, organisieren sich selbst. Das sind ja hier bei uns beteiligt, Gruppen, insgesamt 3 Gruppen. Die eine mit ungefähr 140.000 Bauern, die andere mit etwa 40 und die andere mit 50.000 Bauern. Der Protest ist eine andere, der wird durch die Bevölkerung getragen. Und zwar wenden sich die Bauern an die Bevölkerung, verteilen Flyer, fahren in die Einkaufszentren, vor die Supermarkets und weisen darauf hin, dass es auch noch gesundes Essen gibt und warnen eben die Bevölkerung durch diese davor, sich in Billigfood und natürlich später auch Fabrikerzeugnisse, die dann Fleisch heißen, sich darauf einzulassen. Also Aufklärung der Bevölkerung. Und die dankt es ihnen. Sie freuen sich, dass die Bauern sich auf ihre Seite gestellt haben. Sie brauchen die Bauern. No farmers, no food ist zum Beispiel eine Aussage der Bauern dort. Und dann ist auch, die haben auch mit der Polizei keine Schwierigkeiten, obwohl sie manchmal dann im Protest langsam durch die Straßen fahren, alles aufhalten. Man braucht dann die alten Medien nicht dafür, um das zu verbreiten, dass die Bauern noch zufrieden sind. Man sieht es im ganzen Land. Und hier werden also, wird auch ein bisschen spaßig, weil es ist ja Halloween und die Bauern machen dann zum Teil auch auf ihren Höfen und unterwegs ein bisschen bunt, aber protestieren eben auch für ihre gesunde Landwirtschaft für die Menschen. Und das wird ihnen gedankt.
Herr Humitsch, danke für das Gespräch und alles Gute nach Deutschland.
Gerne.